Ausgabe 77 des Science Busters Podcasts und 1929 hat Fritz Lang für seinen Film Frau im Mond den Countdown erfunden.
Und 100 Jahre später ist es auch schon soweit.
Ja, hoffentlich. Und wurde auch höchste Zeit.
Willkommen zu Ausgabe 77 des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber sitzt einerseits wieder die Astronomin Ruth Grützbauch. Hallo.
Hallo.
Und aber andererseits und erstmals bei uns die Medizinerin, Astronautin und designierte erste Österreicherin im Weltall, Carmen Posnick. Hallo.
Hallo.
Ausgabe 76 war ein Mitschnitt von Frag die Science Busters live, alles rund ums Klima vom 16.10.2023 unserer Frage- und Antwortsendung auf Radio FM4, in der Reinhard Steurer, Professor für Politikwissenschaft an der BUKU Wien und Markus Watzak, Meteorologe und Chef der Wetterredaktion des ORF, unter anderem mit mir erörtert haben, wie teuer der Klimawandel ist, ob wir uns die Klimakrise überhaupt leisten können, wie das Klima das Wetter langsamer macht, warum saubere Luft zwar die Erderwärmung unterstützen kann, aber trotzdem besser ist, wieso der Biobauer am Stammtisch ein blaues Auge riskiert, wo das ganze Wasser hingekommen ist und wie man Weltkulturerbe nachhaltig zerstört. Heute geht's um ganz was anderes, heute geht's, wie schon eingangs erwähnt, um Frauen im Weltall, aber nicht irgendwelche Frauen, sondern Österreicherinnen im All, welche nämlich die Erde verlassen dürfen und welche nicht und warum. Wir haben das, Ruth, schon in einer unserer Fernsehfolgen ausgiebig thematisiert, deine Sehnsucht, Astronautin zu werden, deine Versuche, das zu werden. Es gibt sehr, sehr schöne und lustige Fotos mit dir.
Ja, stimmt. Vielleicht auch mit ein Grund, warum ich die bin, die Erde nicht verlassen darf.
Naja, dort gibt es, glaube ich, Schuluniformen auf der Raumstation.
Ah, das stimmt auch, ja.
Das haben wir in unserer Fernsehfolge, welche Ausgabe, weiß ich gar nicht, 15 Jahre Science Busters hat das geheißen, haben wir herausgebracht im Herbst 2022, wir stellen das dann auch in die Shownotes zum Nachschauen, da haben wir das ausgiebig besprochen und warum Sean das Schaf fliegen hat dürfen und du nicht.
Salz in meine Wunden, das ist wirklich, ja, ich meine, ich gönne es Sean, ich gönne es ihm, aber einfach nicht scharf genug.
Das ist ein Witz, um den ich kämpfen habe müssen damals.
Ja, das stimmt. Ich habe, am Anfang war es mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich habe mich dann gut damit angefreundet.
Währenddessen, du, Carmen, noch immer auch nicht im All warst, nehme ich an, aber bessere Chancen hast als Ruth. Also die Reihe ist momentan Jean, Carmen, Ruth.
Da ist noch, ich glaube, wesentlich mehr Abstand zwischen uns beiden als zwischen dir und Sean.
Woran es liegt, dass es noch nicht so weit ist und was man da machen könnte, das besprechen wir im Laufe der heutigen Ausgabe. Aber schauen wir mal ganz klassisch zurück. Du bist in Kärnten geboren.
Mhm, genau, in Klagenfurt.
Man hört es auch noch. Und ausgebildet worden, nehme ich an, ganz normal Gymnasium, Matura, dann Studium.
Genau, ja.
Bist dann nach Innsbruck schon gegangen zum Medizinstudieren?
Nein, nach Graz. Als ersten Schritt habe dort Medizin studiert und dann weiter nach Wien für die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin.
Und warum bist du dann in Innsbruck gelandet, um kurz vorzugreifen?
Das war eigentlich völlig zufällig, weil ich gern ein Doktorat machen wollte und ja, einem Professor über den Weg gelaufen bin, der ein wahnsinnig spannendes Weltraummedizin-Thema hat und der dann gemeint hat, ja, wenn ich kommen will, kann ich kommen. Und ursprünglich habe ich gedacht, der ist in England, weil er selber Brite ist und bin dann irgendwann einmal ein paar Tage später drauf gekommen, nein, der ist eigentlich in Innsbruck und habe mir gedacht, okay, dann.
Das heißt, du hast dich schon drauf gefreut, endlich London, ne? Die große weite Welt
und Afternoon Tea und Regen, das wäre schön gewesen.
Aber Berge.
Ja. Hast du schon überlegt, wie sage ich es den Eltern? Oh, ich gehe jetzt nach England. Aber es ist nur Innsbruck.
Ja.
Jetzt ist es so, vom Befinden her, um sowas kurz abzufragen, viele Menschen, wenn sie aufwachsen und die Schule absolviert haben und Ich glaube, in Kärnten kann man gar nicht Medizin studieren von den Fakultäten her, gehen dann weg, aber viele junge Menschen gehen sowieso weg, wenn sie in einer kleineren Stadt aufgewachsen sind. Frankfurt ist selbstverständlich eine riesengroße Stadt für
Weltmetropole.
Für Kärntner Verhältnisse zumindest.
Well, Austria is a small country, as we know.
Nach Graz, ich habe begonnen, Medizin zu studieren, 1989 in Graz.
Ah, cool.
Aber,
quasi Studienkollegen, ne?
Ja, ja, wenn ich nicht exmatrikuliert worden wäre, im Zuge irgendwelcher Studien, nein, es hat so Studienreformen gegeben und irgendwann einmal haben sie mich rausgeschmissen, aber ich war sehr lang immatrikuliert. Das war ja eine andere Zeit damals. Da hat man sie inskribiert ohne irgendwas und dann war man so lange inskribiert, wie man nicht vergessen hat, sie zu inskribieren.
32 Semester Studienzeit Bundeskanzler werden können, ne? Das war andere Zeiten, ja.
Das ist ein Weltkulturerbe, das man auf die Liste bringen sollte. Der ewige Student geht verloren.
Das ist die Leitkultur, die österreichische, ja.
Gemütlichkeit.
Und dann Klagenfurt, Graz. Graz ist ein bisschen größer als Klagenfurt. Dann Wien, ist deutlich größer noch als Graz, und dann aber wieder Innsbruck. Das ist ja doch eine Umgewöhnung.
Naja, dazwischen war noch die Antarktis und da waren ja nur 13 Leute, also von dem her.
Also das war quasi
Innsbruck dann doch
das
relativ
Vorprogramm
groß.
Zu Innsbruck. Es hat schon Gletscher gegeben, es hat schon Schnee gegeben, es war kalt rundherum.
Perfekte Vorbereitung.
Dann natürlich die klassische Frage, warum ist es Medizin geworden? Weil es eine Familie gibt, wo das nahe liegt, oder wie bist du drauf gekommen?
Ja, einerseits von der Familie her, also mein Vater ist auch Internist, meine Mama ist Psychologin, von dem her hat es mich schon immer interessiert. Aber auch, ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass das so meine Leidenschaften am besten kombiniert. Also ich habe mich für viele Sachen interessiert und Astrophysik wäre zum Beispiel auch in der Auswahl gewesen oder doch Dinosaurier ausgraben. Aber Medizin habe ich dann irgendwie so das Gefühl gehabt, das passt am besten.
Jetzt Astrophysik klingt zwar einigermaßen in der Nähe, wenn du Astronautin werden möchtest und dich mit Weltraummedizin beschäftigst, aber die Biologen, Biologinnen, die bei uns im Ensemble sind, jetzt vielleicht von der Lisa Oberzaucher abgesehen, sind, sagen wir mathematisch, nicht ganz vorn dabei.
Entschuldigung. Haben andere Qualitäten. Ja.
Und Astrophysik wäre aber ein sehr mathematisch lastiges Studium. Ja. Hast du deshalb bleiben lassen oder das wäre wirklich?
Na, das hat mich tatsächlich auch immer interessiert, aber war dann wahrscheinlich am Ende doch ein bisschen zu abstrakt. Ich glaube, was ich wirklich gern gemacht hätte, wäre eigentlich so eine Kombination gewesen, also Astrobiologie zum Beispiel, einfach nach Leben im Universum suchen. Es war mir damals aber tatsächlich nicht bewusst, dass man sowas auch studieren könnte.
Hat es das damals schon gegeben als Studienlehrgang in Österreich?
Also Studienlehrgang nicht, aber man hätte zum Beispiel eben von der Astronomie dahin können oder von Biotechnologie in die Richtung gehen können. Also im Moment gibt es auch noch nicht als Studiengang. Man muss sich da irgendwie reinschummeln.
Aber international schon, oder? Astrobiologie ist ja schon ein Riesending.
Man kann ein Doktorat machen, ja, genau, ja.
Es ist quasi einfach ein Forschungsgebiet in der Astronomie, die Astrobiologie mittlerweile.
Ja, selbstverständlich, die Astronomie sitzt du nur. Astrobiologie ist Franchise-Nehmerin der Astronomie.
Ja, genauso wie die Astrochemie gibt es auch. Ne? Also das ist also alles Subdisziplinen.
Überall, wo sie was entwickelt, sagt die Astronomie, Astro vorn und gehört uns.
Ja. Naja, geht halt einfach ums ganze Universum in der Astronomie.
Aber gibt es auch Astrotheologie?
Du stellst Fragen. die dürfen bei sich selber.
Es gibt tatsächlich Menschen, die sich damit beschäftigen, was am Mars zum Beispiel, wenn wir eine permanente Marsbesiedlung hätten, was da für Religionen entstehen könnten oder wie sich Religionen verändern würden oder ob dann Menschen beginnen würden, den Mars selbst anzubieten. Also es gibt tatsächlich sehr viele Philosophen hauptsächlich, die sich damit beschäftigen.
Ja, bist du da sattelfest? Kannst du da was drüber reden oder weißt du nur, dass es gibt?
Das ist immerhin schon mehr.
Na, sonst hätte ich nachgefragt, aber sonst lass es bleiben.
Lass es bleiben.
Also Menschen werden irgendwelche Anbetungen wieder erfinden natürlich. Das machen wir ja, seit es uns gibt. Warum denn am Mars nicht?
Ja.
Am Anfang natürlich kleine Hierarchien, da sind ja Religionen sehr schnell herzustellen. Der am stärksten ist und Zugang zum Futter hat, wird wahrscheinlich Herrgott werden. Ja, interessante Frage. Allerdings muss man davor noch zum Mars fliegen und landen können, was ja noch ungelöster ist als die nächste Mondlandung, die zumindest schon in Vorbereitung ist. Leichter ist es, auf die Raumstation zu kommen, um da wieder in die Runde einzulenken. wie du Medizin studiert hast, wolltest du dann schon Weltraummedizin machen, wie du fertig warst, wie du den Turnus gemacht hast, oder hat sich das dann dadurch ergeben, dass die ESA eine Ausschreibung gemacht hat?
Na, tatsächlich war das eigentlich ein Kindheitstraum schon. Ich glaube, ich so 7, 8 Jahre alt war das, so habe ich das in der Volksschule zum ersten Mal von mir gegeben, ich möchte Astronautin werden. Mhm. Dann ist das immer so ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Und wie ich mich entschlossen habe, Medizin zu studieren, habe ich tatsächlich auf der damaligen ESA-Homepage nachgeschaut, ob es schon jemals einen Astronauten gab, der Arzt war, einfach um sicherzustellen, dass ich mir damit das nicht verbaue.
Dass das eh geht.
Dass das eh geht. Und tatsächlich gab es da einen und dann habe ich mir gedacht, okay, passt gut. So komme ich auch dorthin, weil, also um Astronaut zu werden generell, es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Wege, die dorthin führen.
Pille ist ja der klassische Astronaut, Bones, glaube ich, ja, im Original.
Genau, stimmt. Ja. Genau.
Der ja Sachen macht, die es bis heute nur in der Kinesiologie gibt, nämlich den Finger auflegen und dann ist man geheilt. Da ist ja die Weltraummedizin wahrscheinlich weit davon entfernt.
Leider sind wir da noch ein bisschen auf Abstand, ja, ein bisschen hinterher.
Aber wie bist du auf die Idee gekommen, Astronautin zu werden? Also das ist so ein klassischer Buben-Kindheitstraum jetzt aus den 70er Jahren eigentlich. Du bist ja deutlich jünger und in deiner Zeit, da ist wieder die Challenger Katastrophe nicht so weit weg gewesen sein. Da waren Frauen an Bord. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Sehnsuchtsort des Space Shuttle, das es nach ein paar Kilometern zerreißt.
Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, das ist ein bisschen von den daher kommen, dass ich sehr viel Tagebücher gelesen habe von so alten, heroischen Entdeckungsreisenden. Also
mit 7?
Damals tatsächlich. Ich habe eine ältere Schwester und die hatte diese Tagebücher und die hat mir das dann immer weitergegeben, diese Erzählungen irgendwie. Und das hat mich fasziniert, dass da Menschen einfach rausgehen ins Unbekannte und Dinge erforschen, neue Dinge finden und Wissen vermehren und dann halt zurückkommen und allen anderen davon zu erzählen. Und da habe ich mir schon gedacht, na ja, die Erde ist eigentlich relativ auserforscht, oder? So viele weiße Flecken gibt's nicht mehr. Und dann war das Weltall irgendwie so der nächste logische Schritt. Wobei ich sagen muss, dass ich halt auch sehr viel Star Trek, Star Wars gesehen habe.
Und Kirk oder Picard?
Ja, eher tatsächlich Spock. Ich war immer so mehr der kognitive Typ. Mhm. Aber
wobei Kärnten in den 90er Jahren rausgehen, Unbekannte erforschen und und Wissen vermehren in der Heiderzeit wäre ja nicht das Schlechteste gewesen, hätten wir ins Weltall müssen.
Ja, tatsächlich.
Das ist jetzt ein Kindheitswunsch gewesen. Viele Menschen haben Kindheitswünsche. Ich war ja lang drauf und dran, Priester zu werden und bin dann draufgekommen, was das eigentlich für ein Beruf ist und wie sie die Menschen dort benehmen in der Organisation und habe das dann bleiben lassen. Bei dir hat sich das aber nicht verflüchtigt, sondern manifestiert. Wodurch ist das gekommen?
Also ich habe während dem Studium, da muss man ja so eine Diplomarbeit dann schreiben als Abschluss und das war schon, also da hat es damals einen Professor gegeben in Graz, der ganz viel so Richtung Weltraumphysiologie geforscht hat und mit dem habe ich das dann schreiben dürfen. Tatsächlich habe ich mir da lange überlegt, okay, über was soll ich schreiben, ist doch ein großer Aufwand, man muss das Thema schon sehr gern haben und dann kommt plötzlich, da hat es so eine Homepage gegeben mit Ausschreibungen und dann kommen da plötzlich 3 von so Weltraumthemen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, da muss ich sofort anrufen, bevor das weg ist und der war dann ganz überrascht, dass sich da jemand meldet und hat gemeint, okay, ja, also, du kannst ja mal vorbeikommen, da war glaube ich etwas, okay, warum?
Die sind ja wahrscheinlich schon seit Jahren gestanden, die Themen. Niemand hat sich einmal so interessiert.
Das war seine Platzhalter-Themen für einen langen Sommerurlaub.
Genau. Ja, aber das war dann voll super. Das war so eine Kollaboration mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und wir haben da Leute in einer Zentrifuge im Kreis geschickt. Die haben ziemlich viel G-Kräfte aushalten müssen und das war voll faszinierend. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, cool. Forschung kann so toll sein.
Also das heißt, Leute in Zentrifugen durchschicken und dann die Diplomarbeit schreiben. Welche Leute sind es, die das Geld brauchen oder schon Leute, die da in dem Umfeld arbeiten und das einmal ausprobieren sollen oder wollen?
Nein, tatsächlich, das waren Freiwillige aus damals ganz Deutschland, hat man sich da melden können. Ich nehme an, die wurden auch bezahlt dafür, aber grundsätzlich waren es Leute, die sich dafür interessiert haben, was da so passiert.
Und dann hast du zugesehen, wie die dann immer schlechter und schlechter geworden ist in der Zentrifuge und hast dir gedacht, das will ich auch.
Genau. Schön zusammengefasst.
Hast dich dann aber nicht auch gleich selbst irgendwie dann hineingesetzt?
Ich durfte nicht, leider. Ja.
Hättest aber wollen schon.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ja.
Hast du es mittlerweile gemacht?
Bis heute immer noch nicht gemacht. Sehr schade.
Noch nie irgendwelchen ungeheuerlichen G-Kräften ausgesetzt gewesen?
Also doch in einem Parabelflug tatsächlich, wo man ja durchaus von 1G über 2G, also doppelte Schwerkraft, doppelt so schwer sein und dann plötzlich 22 Sekunden tatsächlich Schwerelosigkeit und dann wieder doppelte Schwerkraft und dann wieder, also das sind dann halt so regelmäßige Übergänge, das muss man auch mal aushalten.
Ja, und war das leicht auszuhalten, weil wenn man Filmaufnahmen davon sieht, dann gibt's ja vorher immer Kommando, Obacht, es ist gleich wieder die Schwerelosigkeit oder zumindest die, genau, die Phase, wo man weniger schwer ist, wo man schwebt vorbei, weil es dann die Leute, die sie nicht festhalten, total runterhaut.
Genau, der sagt, also grundsätzlich sagt er nur die Inklination von der Nase von diesem Flugzeug an und da muss man halt wissen, ab wann dann das doppelte Schwerkraft wieder kommt und tatsächlich ist das nicht so einfach, das einzuschätzen.
Und wie schnell ist der Übergang?
Das sind ein paar, also 2 Sekunden ungefähr, ja.
Und hast du es immer getroffen oder?
Also grundsätzlich war ich da eigentlich größtenteils an ein Fahrrad gekettet. Ich bin für ein für ein Experiment.
Per Lastenrad durch die Galaxis.
Ich bin so neidisch.
Also ich habe da beim Experiment mitgemacht. Da ging es um Gehirn, wie das Gehirn Muskeln ansteuert während dem Fahrradfahren in der Schwerelosigkeit. Mhm. Das heißt, ich musste da tatsächlich auch noch ziemlich viel Leistung erbringen auf diesem Fahrrad während diesen Schwerelosigkeitsphasen. Das ist wirklich anstrengend, weil man dieses Pedal so von hinten nach vorn ziehen muss. Mhm. Also Astronauten, die im All das länger Fahrrad fahren, die entwickeln da einen riesen Muskel vorne am Schiebbein dran, weil sie immer dieses Pedal ziehen müssen. Das ist schon relativ anstrengend, aber dann kriegt man immer am Ende 2, 3 Parabeln, wo man tatsächlich frei schweben kann. Das ist
sehr schön. Aber warum ist das untersucht? Und natürlich interessant, wie funktioniert das Gehirn, aber ist das inspiriert gewesen vom Filmplakat, vom Filmtrailer von E.T.?
das wäre gut gewesen so als Vergleich. Schade, das haben wir verpasst. Na, tatsächlich ging es darum, eben wie das Gehirn die Muskeln ansteuert, also die während so automatisierten Bewegungen, also Fahrradfahren, da denke ich ja nicht mehr drüber nach, wie ich das mache. Das passiert einfach bestenfalls. Und die Frage war, wie das sich das verändert in der Schwerelosigkeit im Vergleich zu normaler Schwerkraft, um dann herauszufinden, wie die Ansteuerung überhaupt funktioniert. Und das könnte einerseits jetzt Astronauten helfen, die im All Fahrrad fahren müssen, und andererseits auch Menschen, die zum Beispiel...
Voll der Anwendungsfall, ja. Man weiß ja nie.
Lieferando, wenn sie irgendwann einmal dort gehen.
Oder am Mond ist ja auch weniger Schwerkraft. Ne? Ja.
Na, aber andererseits könnte man das tatsächlich auch bei Schlaganfallpatienten, die eine Lähmung haben, anwenden. Also wenn man diesen Mechanismus praktisch herausfindet, diesen Pathway, wie das funktioniert, könnte man das eventuell nutzen, um Lähmungen vielleicht wieder rückgängig machen zu können.
Aber hast du nur Teilnehmer dürfen an diesem ersten Parabelflug? Ich glaube, nächster steht ja unmittelbar bevor.
Genau, ja.
Aber am ersten hast du nur Teilnehmer müssen, weil du diejenige warst, die ans Fahrrad gekettet worden ist.
Die haben mich gefragt, ob ich gerne Fahrrad fahren würde, ja, genau.
Und dann haben sie dir erst gesagt, in einem Flugzeug, das durch den Himmel fällt.
Nein, das war zuerst. Okay. Und ich habe ja gesagt, bevor ich gewusst habe, dass ich da auf was Anstrengendes tun muss.
Jetzt haben diese Parabelflieger ja Spitznamen. Auf Englisch glaube ich Vomit, Comet.
Ja, tatsächlich.
Kotz, Bomber heißen sie auf Deutsch.
Ja, das ist auch gut gewählt.
Ja, es ist so. Hast du damit auch Erfahrung?
Ich persönlich nicht tatsächlich. Ich habe ziemlich viel Glück gehabt. Man muss sagen, man kriegt da ein Medikament gespritzt vorher, damit das möglichst nicht passiert. Also ähnlich wie das, was man zum Beispiel bei Seekrankheit spritzen würde. Ich hatte allerdings eine Kollegin, die das weniger gut erwischt hat und die dann ab Parabel Nummer 8 praktisch die letzten 20 Parabeln sitzend und mit einer Tüte vorm Mund verbracht hat. Es ist scheinbar nicht sehr angenehm in Schwerelosigkeit, sich erbrechen zu müssen, weil das dann alles
vorm Gesicht bleibt.
Ja, oder halt herumfliegt. Ja.
Aber jetzt zwei Fragen nur, was würde man denn spritzen? Ich habe gar nicht gewusst, dass man gegen Seekrankheit...
Scopolamin spritzt man. Das muss man halt spritzen, bevor man losfliegt, weil das dann sozusagen so ein bisschen den Körper beruhigt. Wenn man es dann tatsächlich während dem Parabelflug nochmal, wenn man währenddessen merkt, die Dosis war zu niedrig, hilft es allerdings nichts, wenn man nochmal nachspritzt, weil das einfach eine Zeit braucht, bis es wirkt.
Ja, aber so im Parabelflug impfen wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist. Vielleicht, wenn man Kanüle gesetzt hat, sicherheitshalber vorher, aber sonst.
Und das ist ja auch so, dass man das quasi nicht so richtig vorhersagen kann, ob das eintreten wird oder nicht, ob man das haben wird oder nicht, stimmt das?
Genau, das kann man überhaupt nicht vorhersehen.
Dass man kann bei einem Parabelflug, kann einem voll schlecht werden und beim nächsten ist man wieder okay oder
genau, ist das, ja. Ja, das kann durchaus sein. Es ist, Astronauten haben ja was ganz Ähnliches, dieses Space Adaptation Syndrome, das heißt, wenn sie das erste Mal in Schwerelosigkeit sind, dann ist da das Problem, dass das, was sie sehen und das, was sie fühlen und das, was nicht das Gleichgewichtsorgan sagt, nicht übereinstimmt und die können auch bis zu 3 Tage lang auch wirklich völlig außer Kraft gesetzt sein.
In einem Buch von der Mary Roach, Packing for Mars heißt es, beschreibt sie da, weiß aber nicht, ob das stimmt, ob das nur anekdotisch überhöht ist oder tatsächlich war, dass das als das allerletzte gegolten hat, als Astronaut zuzugeben, dass man in den Raumanzug spielen hat, weil man ja zu den Helden und zu den Coolen gehört hat, obwohl es offensichtlich relativ regelmäßig vorgekommen ist. Und der eine Astronaut, der das dann in der Öffentlichkeit erzählt hat, wie das halt tatsächlich ist, der sei dann relativ geschmäht und geschnitten worden.
Ja, inzwischen hat sich das, glaube ich, ein bisschen geändert, weil jetzt doch auf andere Dinge geachtet wird bei der Astronautenauswahl und nicht mehr so dieser heldenhafte Cowboy-Typ gesucht wird, sondern mehr die Teamplayer, die sich gegenseitig unterstützen vielleicht. Aber es ist schon so, dass tatsächlich gerne verschwiegen wird, wenn es irgendwelche medizinischen Probleme gibt, weil man halt immer Sorge hat, ob man dann noch einen zweiten Flug kriegt oder nicht oder ob man dann eher wieder hinten angereiht ist.
Das ist von den Menschen, die ins All fliegen wollen, die verraten nicht, dass sie gegebenenfalls gesundheitliche Defizite hätten?
Es kommt darauf an, wie groß das gesundheitliche Defizit ist, aber tatsächlich war das früher, sage ich mal so, bei der NASA gerne so, dass das halt, dass man halt Dinge eher verschwiegen hat, um fliegen zu können. Ja.
Und das geht, weil man wird ja untersucht ohne Ende, man wird ja geprüft, wirklich umfangreich und da kann man Sachen verschweigen, die relevant sind für einen Flug.
Also ich denke jetzt mal die richtig relevanten Sachen nicht, aber so Details vermutlich schon. Ich meine, inzwischen ist es schwieriger geworden, muss man ehrlich sagen. Und wir hatten auch beim Auswahlverfahren eine Woche lang medizinische Tests, die wirklich sehr, sehr ausführlich waren. Also ich glaube, da wäre es schwierig gewesen, was zu verschweigen.
Was war denn, um darauf zurückzukommen, das Thema der Diplomarbeit, Weltraumphysiologie, das Thema, das den Diplomarbeitsvater so überrascht hat, dass es jemanden interessiert, aber was offensichtlich so interessant war, dass es die erfasst hat, worum ist denn dabei gegangen?
Da ging es darum, dass, wenn Astronauten aus dem All zurückkommen, die oft einmal kollabiert sind. Aus verschiedensten Gründen, dass sie einfach vom Körperlichen her nicht imstande waren, aufrecht zu stehen, weil das Herz schwächer ist, weil man weniger Blutvolumen hat, weil vielleicht die Muskeln schwächer sind. Und da ging es darum, rauszufinden, was man dagegen tun könnte. Und da kam dann eben diese Zentrifuge ins Spiel. Und die Theorie dahinter war, wenn man die oft lang genug zentrifugiert und mit schnell genug zentrifugiert, dass man damit diese Zeit, die sie aufrecht stehen können, erhöhen kann.
Das heißt, die kommen in den Thermomix und dann...
ja, durchaus.
Weil die Bilder gibt's ja. Die Astronauten landen und werden dann von Einheimischen, zumindest das, wo landen die denn? In Russland, wenn sie landen?
Wenn sie mit den Russen fliegen, landen sie in Kasachstan.
Genau, dort ist es sehr folkloristisch. Die Leute in einheimischer Tracht mit ein bisschen Obst, Saisongemüse kommen vorbei und tragen aber den Astronauten irgendwo hin, weil er offensichtlich nicht dazu in der Lage ist, selber zu gehen.
Ja, bestenfalls ist das tatsächlich das Support-Team von NASA oder Roskosmos, das die Leute findet. Kann es sein, dass die wo landen, wo sie nicht erwartet wurden und die da waren schon einmal sehr überraschte, auch Landwirte von der Gegend mal vor Ort, die nicht gewusst haben, wer das jetzt ist und warum die aus dem Himmel fallen. Also es gibt auch immer wieder Überraschungen.
Naja, wenn bei uns jemand im Garten landen würde... Ja, klar, er ist ja von einer Weltraummission, tut ihm so leid.
Ja, genau.
Dann würde man das nicht in erster Näherung sofort als die realistische Variante annehmen.
Das ist wahr, ja.
Dann hast du das abgeschlossen mit diesen Gehversuchen, die du selber...
ja.
Unabsichtlich, aber nehme ich mit. Die du selber nie machen hast dürfen bis heute. Ein bisschen was G kann man ja machen im Prater. Hast du das einmal ausprobiert? Man kann sich in die Luft schleudern lassen. Da werden ja gewisse G-Kräfte frei.
Das habe ich tatsächlich nie ausprobiert. Sollte ich vielleicht machen.
Super.
Ja, hast du schon gemacht?
Hast du das schon gemacht?
Super. Ja, dieses Space-Shot-Ding, ich stehe da voll drauf. Also ich bin ja, mir wird ja schlecht in Autos und so. Mhm. Also ich bin da an sich nicht so gut mit Beschleunigungsänderung. Aber also rundherum ist schwierig. So, wenn sich was irgendwie im Kreis dreht, sehr schnell und unterschiedlich schnell im Kreis dreht und so, dann, ja. Wenn ich einen Raumanzug an hätte, wäre der dann auch vollgespielt. Aber so dieses schnell nach oben und dann so dieses kurz... Im letzten Moment, ne, dieses kurz weiter hochfliegen und in den Sitz, in den Gurt hineinfliegen. Ah, das ist so richtig, so dieser Moment, wo es dir halt dann auch wahrscheinlich irgendwie das Adrenalin dann ins Blut treibt. Und ja, sehr schön. Obwohl natürlich, ich meine, im Gegensatz zu einem Parabelflug, 22 Sekunden, das ist schon was ganz was anderes. Aber das ist dann halt vielleicht eine halbe Sekunde oder so, in der man das empfindet. Aber ich stelle mir dann immer vor, ja, so ungefähr wär's und das ist toll. Noch weiter, nicht aufhalten. Naja, schon besser, dass man da im Sitz bleibt. Aber ich finde das schon sehr gut.
Dieses Scopolamin, das könnte man ja da im Vergnügungspark, im Wurstelbrater anbieten, bevor man da...
Marktlücke.
Ein kleines Nebengeschäft.
Eine Arztpraxis hinstellen.
Hätten wir bei der Corona-Impfung nutzen können. Die Leute impfen und gleichzeitig Scopolamin und Space Shot.
Ja. 2 für 1,
ja. Das funktioniert gut, dieses Scopolamin. Wir haben mit Helmut Junge, mittlerweile kann er Zug fahren und arbeiten dabei. Das hat er, wie wir ihn kennengelernt haben, rigoros in Abrede gestellt, dass er das kann. Er muss immer mit dem Auto kommen, weil ihm selber schlecht wird, wenn er Gebirgsstraßen fährt. Das ist mittlerweile alles besser. Der nimmt aber Medikamente, der spritzt sie vorher nix. Aber das wäre das Wirkungsvollere.
Das ist, ja, das ist halt das, was auch freigegeben wird für, weil es wenig Nebenwirkungen mit den ganzen experimentellen Daten dann macht.
Mhm. Aber man muss es spritzen, also das.
Intramuskulär, also.
Also das kann man, also das.
Via Impfung.
Kann man sagen, kann man eigentlich selber machen, das ist kein großes Hallo, aber schreckt natürlich auch viele Leute davor zurück und kann man viele Beziehungskrisen auslösen. Wenn der
es macht halt unter Umständen auch müde, muss man sagen. Also das ist vielleicht fürs Autofahren dann nicht so ideal.
Ja, aber ist das dann für Parabelflüge egal, wo man funktionieren soll am
Experiment? Wenn man nicht der Pilot ist. Also ich muss sagen, ich habe so viel Adrenalin gehabt, ich war so aufgeregt, dass ich habe von der Müdigkeit nichts gemerkt.
Ja, auch, ja, und wenn, dann bist du halt ein bisschen müde, aber das ist ja dann wurscht im Endeffekt, wenn du in diesem Flugzeug sitzt und dann da durch die Gegend fallst. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, was da passiert, ja, das Ding, dass das Flugzeug fällt, hinunter und du fällst mit. Ne? Ah, dann ist man kurz schwerelos, wie schön. Man schwebt durch die Gegend. Nein, man schwebt nicht, man fällt. Ja? Das ist, also wenn einem das nicht das Adrenalin dann irgendwie reintreibt und die Müdigkeit vertreibt, dann weiß ich nicht was.
Ja? Das heißt, Leute, die unter Reisekrankheit leiden, denen sollte man das spritzen, bevor sie losfahren und dann ordentlich erschrecken und dann geht's wieder.
Ja. Puh. Ja, wenn dann der Beifahrer regelmäßig Puh schreit.
Dann war die Diplomarbeit fertig und dann ist es zur Dissertation gegangen?
Nein, dann nach Wien zum Turnus, also Ausbildung zur Allgemeinmedizin.
Weil die Dissertation ist Fleißaufgabe im Medizinstudium, da kann man vorher
schon... Achso, nein, Dissertation habe ich jetzt gedacht im Sinne von PhD.
Also ich bin ja nicht so sattelfest in den akademischen Graden, aber das kommt erst nach der Dissertation, oder?
Also
PhD.
Bei den Medizinern ist das anders, weil du kannst ja nicht fertig studieren, ohne dann ein Doktorat zu haben in Medizin.
Genau, das,
ne?
Ist, das ist ja. Also eben, ich glaube, weil es heißt einfach Diplomarbeit und dann ist es einfach ein...
Die Diplomarbeit, nach der Diplomarbeit warst du schon Dr. Prosnik?
Genau, Dr. Med, ja.
Und dann ist es zum Turnus gegangen, wo hast du denn gemacht? In Wien. Wien, aber wo?
Damals im Krankenhaus Floridsdorf habe ich angefangen, das es inzwischen nicht mehr gibt. Mhm. Das war
aber
so ein ganz kleines.
Kein Zusammenhang, sondern.
Nicht, dass ich wüsste. Aber tatsächlich ein paar Wochen, nachdem ich weg war.
Nach Medizinflut.
Dann warst du als Allgemeinmedizinerin ausgebildet, hast aber als solche zumindest mit einheimischen Patienten, Patientinnen nicht zu arbeiten begonnen, sondern hast geschaut, dass du aus dem Land wegkommst.
Genau, tatsächlich war das so gegen Ende von der Ausbildung, dass ich mir überlegt habe, okay, was machst du weiter? Hm. Ich habe mich irgendwie nicht genug ausgebildet gefühlt, dass ich jetzt einfach so eine Praxis beziehe selbst, also alleine. und habe dann eine Ausschreibung von der ESA gesehen, die einen Arzt oder eine Ärztin für diese Antarktis-Station, also Concordia Station, suchen, der ein Jahr lang dort runtergeht und Experimente für sie durchführt. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist es, das ist das Nächste, perfekt.
Das ist weit genug weg und die paar Hanseln in der Antarktis, wenn die krank wären, bis das wer merkt.
Und du hast dir nie gedacht, uff, ein Jahr ist schon sehr lang?
Nein, eigentlich ist das auch ziemlich schnell vergangen. Also für mich hätte es noch ein bisschen länger dauern können. Es war sehr schön da unten.
Aber da ist ja finster. Da ist ja ein halbes Jahr.
Na, vier Monate lang also, ungefähr. Ja.
Das geht ja. Also das ist schon irgendwie auch und so halt weg von allem jeglichen, ja, nicht, ja,
aber das
sozialen.
War auch das Interessante dran.
Eben, ja, Aber du warst da nie irgendwie ein bisschen so apprehensive, ne, dass du dir gedacht hast, ob das nicht vielleicht doch irgendwie schwierig ist, oder?
Ja, also dass es schwierig wird, habe ich mir schon gedacht. Vor allem nachdem in dem Auswahlprozess dann wiederholt darauf hingewiesen wurde.
Ihr wisst aber schon.
Was würdest du tun, wenn? Und dann habe ich mir gedacht, passieren solche Dinge wirklich? Aber ich... Also jetzt im Nachhinein gesehen, habe ich mir das sicher zu sorglos, bin ich da sicher zu sorglos rein und habe mir wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, was da alles sein könnte. Aber es ist auch schwer vorstellbar, wie das die Menschen wirklich verändert, wenn man vier Monate lang die Sonne nicht sieht.
Mhm.
Das kommt halt immer darauf an, mit wem man da unten ist, muss man dazu sagen.
Ja, das wollte ich gerade nachfragen. Hast du die Leute vorher schon kennengelernt oder waren da schon Leute unten und du bist halt als neue Belegschaft dazugekommen und hast die arrangieren müssen und warst dann die Neue und am Anfang sind die üblichen Streiche gespielt worden?
Ein paar Ja's zu diesen Fragen. grundsätzlich ist es so, es überwintern immer 13 Leute, wobei die immer ausgetauscht werden. Also es wird darauf geschaut, dass niemand dann länger dort bleibt als ein Jahr. Und es werden 13 Leute ausgewählt, zur Hälfte Italiener, zur Hälfte Franzosen, weil das so eine Kollaboration ist, die Station. Und die werden allerdings spezifisch für den Job ausgewählt, den sie da unten machen. Also wir werden nicht unbedingt als Crew ausgewählt, sondern wirklich als Einzelpersonen. Und das kann dann natürlich ein Problem sein, wenn da was zwei Leute gar nicht zusammenpassen.
Ist, wie groß ist denn die Station von der Wohnfläche her? Wie kann man sie denn aus dem Weg gehen?
Also ich würde, es ist,
weil man kann ja jetzt sagen, ich gehe mal kurz spazieren, ich brauche frische Luft, wenn es gerade sehr kalt und stürmisch ist.
Nur wegen der Kälte kann man schon spazieren gehen, wegen Sturm hat man dann oft Hausarrest tatsächlich. Aber es sind ungefähr 1500 Quadratmeter, wobei da die ganze Technik mit einbezogen ist, also die Generatoren, das Wasserrecycling, diese ganzen Arbeitsräume. Das heißt, zum Wohnen selbst vielleicht ungefähr 1000 Quadratmeter. Also das sind zwei so Türme, die Station, die mit einer Brücke verbunden sind. Das ist der Lautturm und der leise Turm. Lauter Turm deshalb, weil da halt...
Geht's ja so wie im Railjet.
Ja, stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also lauter Turm...
Familienabteile gibt es keine, oder?
Bestenfalls nicht tatsächlich. Genau, lauter Turm ist, also das ist dann halt die ganze Technik und die Kühlräume, die auf minus 20 Grad beheizt werden. Und die Küche und das Wohnzimmer und die Bibliothek und so weiter. Und der leise Turm, das sind dann halt, also einerseits der Krankenflügel, dann die ganzen Schlafzimmer. Also jeder hat sein eigenes Schlafzimmer und die Labore und der Funkraum. Ja.
Wie hat denn die Ausschreibung ungefähr gelautet? Suchen junge Ärztin, unbekümmert,
unbedarft,
für sofortigen Eintritt in die Forschungsstation Antarktis?
Das hat geheißen, wir suchen nach einem Arzt, einer Ärztin, die keine Angst vor der Kälte hat, tatsächlich. Ja, und
aber interessant, wenn du sagst, das waren zur Hälfte Franzosen, zur Hälfte Italiener. Da haben sie keine französische oder italienische Ärztin gefunden, die sich da irgendwie bereit erklärt hat?
Also tatsächlich ist die Crew immer zur Hälfte Techniker, zur Hälfte Wissenschaftler und plus ein ESA-Arzt, ESA-Ärztin. Und der wird dann von der ESA selbst ausgewählt und aus ganz, also da können alle Mitgliedstaaten alle Ärzte aus Mitgliedstaaten sich bewerben.
Das heißt, das sind die italienische Crew, die französische Crew und dann kommt extern, da kommt jetzt die neue ESA-Ärztin, klingt das ein bisschen wie Pastei Lübe und
also wir haben
die kommt dann und die da wirst du mal abgecheckt, dann schauen alle einmal und dann geht's sofort mit der Arbeit los.
Naja, wir haben uns 2 Monate vor Abflug kennengelernt. Da haben wir so ein bisschen Teamwork-Sachen gehabt in Frankreich auf einer kleinen Insel, wo wir dann Kajak gefahren waren und gemeinsam gekocht haben und so ein bisschen Einführung gehabt haben in, wie schaut das Leben auf der Station aus, was sind unsere Aufgaben.
Was wäre denn da gewesen, wenn du draufgekommen wärst, da sind 2 dabei, die so furchtbar sind, mit denen möchte ich bitte nicht ein Jahr lang am Südpol verbringen?
Tatsächlich wird man da nochmal begleitet von Psychologen. Also wir hatten da 3 Psychologinnen, die uns genau beobachtet haben und geschaut haben, muss man noch wen austauschen im letzten Moment. Und es wurde tatsächlich die Woche davor noch jemand ausgetauscht. Also da ist dann der Zweitplatzierte nachgerückt aus dem einen Team.
Wie hast du denn jetzt dann rein logistisch gehandhabt? Ab wann hast du denn den Leuten erzählt, dass du in die Antarktis gehst, wenn du eine Woche vorher noch ausgetauscht werden hättest können?
Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob es für meinen, naja, wahrscheinlich schon, ja.
Also den Eltern im Umfeld, Freundeskreis, ich bin jetzt ein Jahr lang weg und dann bist doch da. Da sind ja alle enttäuscht und denken sie, ich hätte eigentlich weg sein sollen.
Oder andersrum.
Ja, eines von beiden, ja. Na, aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also wir haben eigentlich ganz gut zusammengepasst, wobei man natürlich auch sagen muss, dass sich da jeder von seiner besten Seite zeigt und dass man nicht so genau eben sagen kann, was macht das mit den Leuten, wenn sie dann Ende der Sommersaison, also das ist dann ungefähr Anfang Februar, fliegt das letzte Flugzeug ab mit der Sommerbesatzung. Das sind bis zu 80 Leute tatsächlich, die die Station reparieren. Und da, das ist dann ein ganz seltsamer Moment, wenn man sieht, also dieses Flugzeug abfliegen sieht, dann man schaut sich um, es sind nur noch 12 andere Leute da und man weiß, okay, bis November ist es das. Jetzt müssen wir da bleiben, weil es gibt einfach keine Möglichkeit, um evakuiert zu werden. Das ist dann schon ein sehr seltsames.
Das heißt, man ist die ersten paar Monate im Sommer mit einer großen Besatzung auch schon
genau
dort und also gewöhnt sich so ein bisschen dran und dann ist noch...
Das heißt ja quasi Nachsaison, oder?
Also von Ende November bis die ersten Februartage ist ziemlich viel los in der Station und das ist auch ziemlich stressig, weil eben bis zu 80 Leute, wir waren zum Höchstpunkt 7 Frauen. Und das ist dann relativ anstrengend, auch weil die Sommerleute auch nicht so sorgfältig ausgewählt werden, wie die Winterleute tendenziell.
Und du warst aber die einzige Medizinerin dort?
Nein, es gab noch einen italienischen Gynäkologen, der auch Notarzt war, Gott sei Dank, der sich um die wirklichen medizinischen Notfälle gekümmert hätte, wenn wir welche gehabt hätten. Und ich war hauptsächlich für die Forschung zuständig und für die Notfallmedizin auch.
Das ist ja immer ein Unterschied, Mediziner, Medizinerin, Arzt, Ärztin. Du warst ja zu dem Zeitpunkt aber schon Ärztin und nicht nur Medizinerin, oder? Oder noch nicht praktizierend?
Genau, also ich habe meine Ausbildung zur Allgemeinmedizin einen Monat vor Abflug dann abgeschlossen gehabt.
Hättest aber keine Freude gehabt, wenn du die einzige Ärztin dort gewesen wärst und es hätte Notfälle gegeben.
Das wäre wahrscheinlich
das eher schwierig. Hättest du gesagt, ist ein Arzt im Raum?
Jetzt genau. Das wäre da so, wo ich mir denke, und dann fliegt da dieses Flugzeug los, ne, und man denkt sich, und jetzt muss ich da dafür sorgen, dass da nichts passiert, ne? Und da hat man halt eine Riesenverantwortung, oder? Wenn man da die einzige Person ist, die
eben, ja, ist eine Ärztin anwesend.
Wahlärztin.
Ich hatte hier. Voll. Aber wenn dann, also noch eine zweite Person, ich meine, das macht einen Riesenunterschied, oder? Würde ich mal schätzen. Ne?
Auf jeden Fall. Aber es ist schon, man muss schon sagen, dass das schon ein harter Job auch ist von dem italienischen Arzt, weil der natürlich permanent auf Abruf ist. Und entweder es ist einfach voll langweilig für ihn, weil nichts passiert, oder es ist ein Riesenstress, weil irgendwer ein Problem hat und du dir denkst, okay, wenn ich das jetzt nicht allein schaffe, dann war's das praktisch. Also es ist wirklich so, in Concordia, nachdem das in der Mitte vom Kontinent ist, also 1000 Kilometer von der Küste entfernt, ist eine von nur 3 Stationen, die wirklich in der Mitte sind, kann man dort im Winter nicht evakuieren. Das heißt, wenn da jemand einen Herzinfarkt hat im Mai, dann ist er immer noch bis November da und man muss irgendwie damit fertig werden. Und drum haben wir auch einen OB-Saal gehabt, der ziemlich gut ausgerüstet war und einen Zahnarztstuhl und ein kleines Labor und so weiter, aber
ja. War das ja alles in Verwendung in dem Jahr, in dem du dort warst?
Für Übungen ja, also am meisten tatsächlich der Zahnarztstuhl, weil die Leute wirklich Probleme gekriegt haben mit, wenn da irgendwo ein kleiner Kariesherd ist. Wir hatten zum Beispiel einen, da ist das einfach nicht erkannt worden in den Voruntersuchungen, dass der ein bisschen Karies hat. Und mit dem Druckunterschied, weil es relativ hoch gelegen ist und der Kälte, ist dieser Zahn dann, da ist einfach der obere Teil abgehoben praktisch. Da hat er das dann im Mund und da hat er dann keinen Zahn mehr da. Und dann haben wir... haben wir versuchen müssen, diesen Zahn nachzubauen. Und das hat überhaupt nicht gescheit funktioniert. Weil wir haben ja beide sowas noch nie gemacht. Wir haben zuerst mal googeln müssen, was das für Geräte sind, die wir da haben.
Wahnsinn.
Und das war ziemlich kompliziert, ja.
Aber
gut, wenn dass ihr immerhin Internet gehabt habt.
Wollte ich gerade sagen, wenn ihr googeln habt können, habt ihr Internet dort.
Wir hatten 3 Computer, die Internet konnten, aber extrem, extrem langsam. Und je nachdem, wo gerade, also auf welcher Höhe der Satellit war, war das einmal besser, einmal schlechter.
In der 20. bis 21. Jahrhundert mit 56K-Modem Internet, so oder noch langsamer.
Ja, fast noch langsamer, weil der Großteil ist halt draufgegangen, um Daten zu übertragen. Mhm. Und das hat man nicht unterbrechen können, natürlich, weil das ist wichtig. Und es war, glaube ich, auch ein bisschen absichtlich, dass es so langsam ist, damit die Leute mehr sich darauf konzentrieren, wo sie sind und nicht so sehr Zeit im Internet verbringen und sich woanders hinwünschen, wenn das Sinn macht.
Mhm.
Wie lange hat denn das gedauert, bis du dort schwulstig formuliert oder pathetisch formuliert angekommen warst? Weil das hat ja wahrscheinlich ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate gedauert, bis du gedacht hast, das ist es jetzt, oder hat es sofort funktioniert?
Na, tatsächlich ist man eigentlich, wird man da sofort reingeworfen irgendwie, wenn man, also man fliegt grundsätzlich mal 10 Stunden von Neuseeland an die antarktische Küste, im Sommer natürlich. Dort bleibt man dann ein bisschen an einer Station an der Küste, bis das Wetter gut genug ist, dass man weiter kann ins Landesinnere. Das ist dann mit so einem ganz kleinen Propellerflugzeug, der zwischenlanden muss noch nach 2 Stunden, um aufzutanken, damit er den Weg schafft. Und dann, wenn man dort, also man überfliegt diese antarktischen Bergketten und dann irgendwann rauf auf dieses Hochplateau, wo es wirklich nur noch flach und weiß ist überall. Das ist praktisch der Ort, wo die Gletscher geboren werden dann. Also einfach nur noch ein weißer Dome nennt sich das Ganze. Und da, wenn man dann zum ersten Mal aus diesem Flugzeug raussteigt, dann hat man schon mal diese sauerstoffarme Luft. Das heißt, das Atmen ist schon mal schwer. Das sind ungefähr 60% von dem Sauerstoff verfügbar, den wir hier haben. Und dann tritt man auf diesen Schnee und es gibt so ganz, ganz trockene Knatschgeräusche. Also es ist wirklich ganz ein seltsames Gefühl. Und es ist natürlich Sommer, das heißt, es sind 24 Stunden Sonnenschein in dem Fall, für 3 Monate ungefähr. Und das bringt einen total durcheinander schon einmal. Und es ist einfach so eine Aufregung, so viel Adrenalin und so wahnsinniges Gefühl, dass man da jetzt in der Antarktis ist, dass man eigentlich sich sofort fühlt, als wäre man jetzt angekommen und es ist alles aufregend für die ersten paar Wochen. Also es ist schon eigentlich ein sehr schönes Gefühl.
Und wie ist denn da der Altersschnitt? Gibt es da ältere Menschen, die dort sind, oder sind alle jung?
Das ist eigentlich ganz unterschiedlich zwischen, also bei uns in der Crew war die jüngste 23 und der älteste 56.
Und welche Experimente hast du dort durchgeführt? Hast du aussuchen dürfen, selber designen oder einen Stundenplan und einen Katalog abarbeiten müssen?
Tatsächlich eher den Stundenplan abarbeiten. Also man ist da mehr so der Labortechniker für Experimente, die halt europäische Unis designt haben. Und da geht es um ganz viele verschiedene Dinge. Also ich habe, das Lustige dran ist, dass ja die anderen 12 Crewmitglieder, die Guinea Pigs, nennen sich das auf Deutsch, die Versuchskaninchen dafür sind. Das heißt, sie sind die Freiwilligen, die ihre Daten hergeben und da war ganz viel Blutabnehmen dabei, zum Beispiel verschiedenste, andere Körperflüssigkeiten, Haarproben, Hautproben. Und es ging beim einen Experiment darum, wie sich das Immunsystem anpassen kann an diese doch sehr sterile Umgebung, weil da überlebt nichts draußen, was irgendwie den Menschen gefährlich werden könnte bei minus 80 Grad. Und drinnen alles, was wir selber mitgebracht haben, nach ein paar Wochen, ist es 3-mal im Kreis gegangen. Das heißt, es gibt keine neuen Inputs mehr fürs Immunsystem. Und da ist ganz interessant zu sehen, was passiert dann mit den Immunzellen, was tun die, wenn sie nichts zu tun haben, weil das ja auf einem Raumschiff eine ganz ähnliche Situation wäre zum Beispiel.
Und was tun die Immunzellen, wenn sie nichts zu tun haben?
Ja, die gehen auch so ein bisschen in den Winterschlaf, interessanterweise. Vor allem, wenn die Sonne weg ist, merkt man das, dass da eigentlich die Zellen die Aktivität zurückfahren. Und dann aber, sobald die im November dann das erste Flugzeug wieder kommt mit der Sommercrew, dann kommt es zu seinem Overshooting-Effekt. Das heißt, wenn da nur einer, also bei uns war da einer dabei, der so ein Schnupfenvirus mitgebracht hat und daraufhin die Hälfte von meiner Crew ist 3 Tage lang mit hohem Fieber im Bett gelegen, weil die Immunsysteme überhaupt nicht gewusst haben, was tue ich jetzt damit? Hilfe! Da müssen wir irgendwie reagieren. Und das kann dann natürlich auch gefährlich sein.
Mhm. Ja. Haben die dann Fernsehen schauen dürfen, während sie...
Tatsächlich war da wir hatten eine Festplatte mit ziemlich viel, vor allem alten italienischen Filmen dort.
Soletti und Cola haben sie bekommen vielleicht.
Aber so schnell geht es, dass das Immunsystem in den Ruhezustand geht und nur noch auf Standgas dahin duckert, um dem Körper Energie zu sparen, weil es gerade nicht notwendig ist?
Ja, das geht ziemlich schnell. Auch natürlich muss man dazu sagen, dass die Antarktis ziemlich abgeschottet ist, auch von der Atmosphäre her, weil da gibt es diese extrem starken Winde, die im Kreis um die Antarktis herumgehen. Das heißt, auch wenn ich das Fenster aufmachen würde, was ich natürlich bei minus 80 Grad nicht tue, weil das friert dann sofort. Wenn ich es aufmachen würde, dann hätte ich keine Pathogene irgendwie über die Frischluft oder sowas. Das haben wir ja hier. Selbst wenn wir hier jetzt in der Wohnung isoliert sind, wenn wir das Fenster aufmachen, dann kriegen wir Pollen und was weiß ich alles, dass das Immunsystem ein bisschen stimuliert. Und wenn wir jetzt frisches Essen essen, haben wir genauso Dinge, die uns beschäftigen. Aber in der Antarktis ist das Essen irgendwann einmal nur noch gefroren, natürlich. Und drum kommen auch da keine neuen Inputs. Also das ist wirklich das Sterilste, was wir irgendwie zusammenkriegen könnten.
Weil es gibt ja eine Hypothese, dass Allergien unter anderem deshalb entstehen, weil wir so hygienisch leben und dem Immunsystem ist so fad, dass es Sachen ausprobiert. So wie Kinder, die nicht Fernsehen schauen dürfen, aber allein zu Hause sind, die schauen ja überall, was die Eltern wo haben und was man machen könnte.
Genau, das war auch so ein bisschen der Hintergrund, diese Hygienehypothese auszutesten. Mhm. Man sieht auch, dass über 50% von allen Leuten, die aus der Antarktis dann wieder in die Zivilisation zurückkehren, neue Allergien entwickeln.
Oh, wirklich? Wow. Ja.
Aber warum?
Ja, weil das Immunsystem scheinbar irgendeine Regulation verändert sich da und es reagiert einfach nicht mehr adäquat auf so neue Inputs.
Und das bleibt auch so. Das ist dann eine Langzeitschädigung oder Schädigung unter Anführungszeichen.
Wir hatten dann noch Tests ungefähr 7 Monate nach der Rückkehr. Leider gibt es dann keine weiteren Tests für die Monate danach. Also es gibt wirklich nur Daten von nach 7 Monaten.
Und da sind die Allergien aufrecht geblieben.
Genau.
Und geht's umgekehrt auch, wenn man extrem allergisch ist gegen allen möglichen Mist und es geht einem auf die Nerven, dann kann man ein Jahr lang in die Antarktis und danach hat sich das Immunsystem neu eingestellt und hat vielleicht vergessen, dass es allergisch reagieren sollte.
Das wäre interessant, vielleicht sollte man mal eine Gruppe an Allergikern runterschicken.
Da gibt's ja jede Menge Eingebildete, aber jede Menge, die wirklich viele Allergien haben und darunter leiden und ganz unangenehme Allergien haben. Jetzt von einer Ernährungsallergie, Zöliakie, kann ja ganz grauenvoll sich äußern und behindert die Menschen im Alltag erheblich. Also es wäre gut, wenn das dann weg wäre.
Wäre mal ein interessanter Ansatz, ja.
Oder sie kommen zurück und haben alles, was sie noch nicht gehabt haben, weil was man alles haben kann, oder?
Das wäre dann weniger interessant.
Nein, interessant wäre es schon, aber unangenehm.
Unangenehm, ja. Aber das ist ja, das ist sehr, sehr spannend. Aber das Immunsystem ist ja auch nicht das Einzige, was dann da irgendwie einen Langzeitschaden da davonträgt, ne? Also es ist ja auch irgendwie.
Es ist tatsächlich körperlich generell sehr anstrengend, da zu sein. Eben weil dieser zirkadiane Rhythmus, also dieser 24-Stunden-Rhythmus, in dem wir ja leben, komplett durcheinander kommt. Das heißt, wir haben schon mal riesige Schlafprobleme dort, auch wegen der Höhe, aber auch wegen diesen seltsamen Tag-Nacht-Phasen.
Wie hoch ist es dort?
Es ist auf ungefähr 3300 Meter, also, aber nachdem die Atmosphäre dünner ist an den Polen, ist es wie auf 4000 Meter in unserem.
Krass.
Das heißt, wenn du zurückkommst von dort.
Ist man voll gedopt, das war so toll. Für 2 Wochen kann man wirklich auf jeden
Fall. Wie im Sauerstoffzelt quasi.
Genau, ja. Ja, das ist super.
Auf jeden Berg hin, du bist ja, glaube ich, ganz kurzer Exkurs. Du bist ja sehr sportlich. Was macht man denn, wenn man auf einer gefrorenen Hochebene 12 Monate lang in einer Forschungsstation zwischen laut und leise hin und her pendeln kann? Was macht man als sportlicher Mensch dort?
Ja, tatsächlich im Sommer war man laufen draußen. Das ist relativ gut gegangen. Ab so minus 30 Grad muss man allerdings den Balaclava tragen, weil das sonst für die Lunge nicht so gesund ist.
Was ist der Balaclava?
Das ist so eine Skimaske, die nur die Augen freilässt. Also die Maske.
Sturmhaube,
genau, wie beim Banküberfall. Und das geht aber wirklich nur bis ungefähr minus 40 Grad und dann ist es einfach zu anstrengend.
Ja, aber sag nochmal, warum muss man das dann tragen? Weil die Luft zu kalt ist?
Weil das die Luft ein bisschen anwärmt.
Wahrscheinlich sind irgendwie Eiskristalle in der Luft, die dann die Lunge irgendwie.
Genau, also die Kälte.
Aufritzen.
Die Kälte ist für das Lungengewebe ganz ungesund. Also man kann sich angeblich tatsächlich die Lunge einfrieren bei der Gelegenheit. Da wird immer wieder davon gewarnt.
Beim Laufen?
Nee, wenn man halt stark
du
atmest.
Das ein, das ist halt minus 30 Grad. Ich meine, das ist irgendwie, ein Tiefkühler hat minus 18 Grad, ja. Also das ist schon...
Kann man jetzt und gleich mal ausprobieren.
Oder? Aber, aber, genau. Tief einatmen.
Ja, ja, aber das verstehe ich schon, wie das theoretisch passieren kann. Aber in der Praxis ist das so ein verzögerter Effekt, dass bevor man merkt, dass man sich die Lunge einfriert, ist es schon passiert?
Nein, es tut schon weh.
Ja, eben, das denke ich mir doch.
Aber wenn man so im Laufen drinnen ist...
Also. Aber Laufen tut prinzipiell weh, dann fällt einem das nicht so auf, oder?
Das ist ein guter Punkt.
Gut, dann kann man im Sommer dort laufen.
Genau, und im Winter, also wir hatten ein Fitnessstudio.
Langlaufen.
Geht tatsächlich nicht so toll, weil der Schnee so extrem trocken ist.
Aber so kalt ist, da biegt er dann so.
Man gleitet irgendwie nicht besonders toll. Also das ist so.
Das heißt, man ist umgeben von Schnee, aber geht nie Skifahren, Langlaufen, Rodeln, Schneeballschlacht.
Geht auch nicht, weil der Schnee lässt sich nicht zu Bällen formen. Zu
trocken. Das heißt, du kannst nur mit der Schneefräse vorm Haus hin und her fahren, wenn du ein bisschen Zivilisation haben möchtest.
Schneeschaufeln könnte man, wenn einem Pfad ist.
Schnee geschaufelt haben wir sehr viel, muss ich sagen.
Oh, ja. Ja, weil die Stürme, also ich kenne das nur aus Filmen und aus Social Media Filmchen, aber manchmal sind die Stürme ja so extrem, dass dann wirklich alles zugeweht ist und man kann gar nicht die Station verlassen.
Mhm. Also Concordia steht auf Beinen tatsächlich, die man Höhen verstellen könnte. Und es gibt relativ viel Außenlabore, die einfach Container sind, die irgendwo von der Station entfernt stehen, wegen sensiblen Experimenten. Und wenn man die nicht regelmäßig freischaufelt, dann versinken die langsam im Schnee. Also es gibt tatsächlich welche, die inzwischen unterirdisch sind, was sie aber zu Beginn nicht waren. Also das ist ganz faszinierend. Und es gibt diese sogenannten Whiteouts, also Stürme, wo entweder so viel Nebel ist oder so viel Bewölkung, dass man den Horizont nicht mehr sieht. Also man kann den Boden nicht mehr vom Himmel unterscheiden. Hm. Unter Umständen kann das eben begleitet sein mit extremem Wind. Und dann darf man tatsächlich die Station nicht verlassen, weil man halt wirklich nicht einmal mehr die Hand vor den Augen sieht und das extrem gefährlich ist, dass man sich da verirrt.
Wie ist das denn? Es gibt ja ein paar Filme, die auf solchen Stationen spielen. The Thing ist, glaube ich, der prominenteste Film. Wenn man den im Hinterkopf hat und dann einmal vielleicht allein zu seiner Station, sozusagen Versuchsstation rausgehen muss, um Schnee zu schaufeln, fürchtet man sich da ein bisschen?
Also grundsätzlich habe ich mich weniger vor den Aliens gefürchtet.
Vor den Kampfpinguinen, die der Station laufen.
Aber wir haben tatsächlich The Thing, haben wir uns dort gemeinsam alle angeschaut. Na, Mahlzeit. Um uns dann zu überlegen, ob wir auch so einen Flammenwerfer auf der Station haben. Hatten wir nicht.
Das war das eine Experiment, das ich abgefragt habe mit dem Immunsystem. Das waren aber 12 Monate. Da kannst du nicht 12 Monate zu den anderen sagen, ja, ich bin so beschäftigt, ich habe ein Experiment laufen. Was macht man denn da den ganzen Tag und wie lange macht man das vor allem? Respektive die Umkehrungsfrage, was macht man denn mit der Freizeit, die man dort hat?
Also ich war tatsächlich sehr gut beschäftigt, weil das ist so, eine Blutabnahme dauert ja nicht besonders lang, aber danach haben wir vieles direkt vor Ort noch analysiert oder vorbereitet für Analysen in Europa, wo das dann gefroren wieder zurückgeschickt wird irgendwann. Also das war schon relativ viel zu tun. Mhm. Und ich hatte auch dann durchaus Experimente, die länger gedauert haben. Aber ich habe tatsächlich von Anfang an die Sorge gehabt, dass mir irgendwie langweilig werden könnte. Aber tatsächlich war dann so viel immer los, dass der Tag immer zu kurz war. Aber wir haben eben irgendwann begonnen, regelmäßig in dieses Fitnessstudio zu gehen, das wir dort hatten, einfach weil man sich so wenig bewegt und das ist so gut zum Stressabbau, wenn man halt dann doch ein bisschen trainiert, dass das einfach extrem wichtig war. Und dann haben wir halt immer wieder versucht, ja, die Teamkohäsion aufrechtzuerhalten und dadurch immer wieder kleine Feste geplant, zum Beispiel, also gerade Samstagabend, dass da immer jemand anderes verantwortlich war für eine Party, wo dann das Menü geplant wurde, Kostüme eventuell geplant wurden, irgendein
ja, als was
Programm.
Pinguin. Eisbären.
Noch eine vertane schon.
Oh, schön.
Also das ist extrem wichtig, einfach um aus dieser Monotonie auszubrechen, weil ja doch dann ein Tag irgendwann genau gleich ist wie der Tag zuvor und um da irgendwie rauszukommen, dann das ist einfach das für die Atmosphäre in der Station extrem wichtig, dass man sich auf irgendwas freuen kann.
Wie oft warst du da zuständig für ein Wochenende?
Also generell waren immer mehrere zuständig, muss man sagen. Wir hatten da auch 3 von den Jüngeren, die extrem motiviert waren, solche Dinge zu planen.
Wie alt warst du? Du warst da, wenn du sagst, die Jüngeren, die waren dann Unterstufe, oder? Du warst ja Anfang 20, also Mitte, schon Mitte 20?
Ich war damals 29.
Also, doch gut. Und die Jüngeren waren dann Anfang 20?
Die waren 24 ungefähr.
Das sind dann schon die Jüngeren, wenn man 29 ist?
Ja, es ist ja nicht nur das körperliche Alter, das zählt.
Ja, das ist der 20% Altersunterschied in dem Alter. Wenn man jünger ist, macht es mehr aus.
Und die Jüngeren waren dann noch partysüchtiger und die habt ihr dann vorgeschickt?
Die haben mit großer Freude solche Dinge geplant, wobei wir auch natürlich die speziellen Einlagen immer planen mussten. Also wir hatten relativ viele Leute, die zum Beispiel sehr musikalisch waren und wir haben uns dann irgendwelche Musikstücke überlegt, die wir gemeinsam machen könnten. Und
also jedes Wochenende Hüttenabend.
Ja, genau, Hüttengaudi, Karaoke.
Ja, auch Karaoke war sehr viel dabei, tatsächlich, ja.
Ja, und was hast du da eingebracht? Was waren deine Vorschläge für so einen Hüttenabend? Also Hände auf dem Rücken und mit dem Mund Äpfel aus dem Wasserkübel essen?
Na, tatsächlich, also ich spiele ganz gern Klavier und ich habe dann mit einem Kollegen, der Ukulele spielt, haben wir alle möglichen Musikstücke eingearbeitet, wobei das nach dem ersten Cocktail auch besser geklungen hat, glaube ich.
Also ihr habt ja tatsächlich auch Alkohol auf der Station.
Ja, es ist eine französisch-italienische.
Keine russische, nein, aber trotzdem.
Ja, österreichische Station wäre trocken, aber da.
Na, also wir hatten tatsächlich einen ganzen Raum, der gefüllt war mit allen möglichen Spirituosen und Wein und Bier, aber das war unter Verschluss. Also es hatte unser Station Leader dann den Schlüssel und weil es einfach wichtig ist, dass man da einen Überblick behält, dass niemand irgendwie alleine trinkt oder sowas.
Dann, dass man nur gemeinschaftlich trinkt?
Ja. Damit man sich gegenseitig im Zaum halten kann.
Ja, diese Hüttenabende, das klingt ja ein bisschen so wie, ich glaube, auf Amazon gibt's diese Serie LOL. So klingt es, aber halt tatsächlich im Vergleich dazu vergnüglich. Also irgendwann einmal ist es dann bei euch wirklich lustig geworden im Vergleich.
Ja, also tendenziell, es ist halt schon so, dass man sich irgendwann einmal sehr genau kennenlernt. Also irgendwann einmal weiß man einfach jede lustige Anekdote, jede Kindheitsgeschichte, jeden Witz, den jeder auf Lager hat, einfach auswendig. Es gibt einfach keine Geheimnisse dort.
Ja, und redet ihr dann noch miteinander oder macht es wie auf Verwandten, Familientreffen, dass man halt das selber immer wieder mal erzählt?
Also tatsächlich hatten wir das Gefühl, wir reden eigentlich sehr viel miteinander. Man kommt dann aber drauf, dass wenn die ersten Leute von der nächsten Crew ankommen, also im November dieses erste Flugzeug wieder kommt, dass da Leute ankommen, die extrem viel reden und schnell sind und stressig sind und da realisiert man dann erst, dass man selber auch so ein bisschen im Winterschlaf ist und vielleicht so ein bisschen verlangsamt ist und dass man sich eigentlich ohne Worte auch wunderbar verständigen kann.
Das ist ein Leben in Zeitlupe, ohne dass man es merkt.
Ja, schon.
Und das vielleicht ist das dann sogar so, dass man das dann vermisst, wenn man wieder zurückkommt in die Zivilisation, denkt man sich, boah, da war es so schön ruhig.
Das war extrem anstrengend.
Deshalb bist du nach Innsbruck.
Das war extrem anstrengend, das Zurückkommen tatsächlich, glaube ich, war das Schwierigste von allen.
Und diese ganzen Inputs dann auch plötzlich wieder.
Man ist da völlig überfordert, auch sensorisch. Mhm. Tatsächlich gibt es da Hirnareale, die sich umformen auf diese niedrigen Sinnesinputs, die man dort bekommt. Also auch wenn man rausschaut, hat man immer nur diesen weiten, weißen Horizont. Mhm. Keine neuen Geräusche, keine Gerüche, bestenfalls keine Geschmäcker, die irgendwie seltsam sind. Und wenn man dann zurückkommt nach Neuseeland und da gibt's Regen und Vögel und Bäume und Berge und Autos, dann ist man völlig überfordert in den ersten paar Wochen. Also das ist wirklich beeindruckend.
Die Umstellung in die Gegenrichtung, die funktioniert aber reibungsloser.
Ja, weil man in der Sommerperiode ankommt und da ist schon sehr viel los, muss man sagen. Also da sind alle auch wieder gestresst und jeder versucht irgendwie schnell zu erledigen, was erledigt werden kann, bevor es zu kalt wird.
Aber selbst wenn man so wie du gern Klavier spielt und wahrscheinlich gern liest, der Alltag, wenn man in Wien in der U-Bahn unterwegs ist, ist das Smartphone. Das muss man ja loswerden. Also ich mache das ja auch und allermeisten Menschen machen das und man gewöhnt sich dann dran und das ist ja lehrreich und unterhaltsam und natürlich oft stumpfsinnig und uninteressant, aber man gewöhnt sich das ja so an, dass man es macht.
Ich habe das wunderbar gefunden, dass man dort eben überhaupt keine Verwendung hatte fürs Smartphone tatsächlich, weil kein Internet drauf. Mhm. Und das war eigentlich wirklich toll, das komplett vergessen zu können und man lernt so sehr, sich auf die relevanten Dinge zu fokussieren, finde ich. Weil man eben keine Ablenkungen hat, auch durch E-Mails oder so keine Ablenkungen hat. Das war extrem befreiend. Und natürlich, weil wir uns auch so sehr auf uns selbst konzentriert haben, was auch nötig war, um zu erkennen, wenn jemand irgendein Problem mit mir hat, um das möglichst schnell zu erkennen und damit dann kein Drama draus wird. Und das ist was mir extrem aufgefallen ist nach der Rückkehr auch, wie ich da in Neuseeland in einem Bus gesessen bin und alle Leute auf ihr Smartphone gestarrt haben. Und ich war mir nicht sicher, war das vorher auch schon so? Ist mir das nicht aufgefallen oder was ist da los? Und das ist bis heute, finde ich das irgendwie seltsam, muss ich sagen. Also das ist was, was ich wirklich aktiv versucht habe beizubehalten, dieses nicht abhängig sein vom
Handy. Antarktis-Mod am Handy.
Ja, genau.
Nur ein Pinguin am
langsam tanzen.
Just slide.
Aber wenn du sagst, man muss erkennen, bevor Probleme entstehen, und oder andererseits, bevor Gefühle entstehen, man kommt ja unter Umständen auch sehr nahe in 12 Monaten auf einer Station. Was, wer ist denn da zuständig? Ist man da selber zuständig? Gibt es da psychologische Betreuung? Muss man dort hingehen? Gibt es da Seelsorge? Weil du hast erzählt, am Mars werden die Menschen Religionen erfinden. In der Antarktis, wenn man ist, ist man ähnlich abgeschlossen, habt ihr ja Religion erfunden?
Leider nicht. Das wäre wahrscheinlich noch interessant geworden. Aber tatsächlich ist das sehr, man hat sehr viel Zeit natürlich auch zum Nachdenken, über sich selber nachzudenken vor allem. Und das ist manchmal auch eher unangenehm wahrscheinlich. Und natürlich sieht man, wie sehr die Leute sich dann verändern durch diese Isolation, durch diese doch ziemlich extreme Erfahrung, die man da macht. Und das ist natürlich dann auch so, dass das nicht jeder gleich gut aushält. Und da entstehen dann sehr schnell Konflikte. Also vor allem, sobald die Sonne weg ist, tendenziell ist das die schwierige Zeit, was halt wirklich anstrengend ist und wo die Leute dann auch einander tendenziell eher auf den Nerv gehen.
Aber was machst du dann? Sagst du, du schaust mich so komisch an seit ein paar Tagen, ist was los? So?
Tatsächlich, ein paar Tage kann man gar nicht warten. Also wenn man merkt, da passt was nicht, muss man das wirklich sofort ansprechen, was nicht immer sehr einfach ist, aber es ist wirklich wichtig, weil sobald da je zwei Leute ein Problem haben, geht es einfach der ganzen Crew schlecht. Und das ist für mich zu anstrengend, zu wissen, okay, da ist irgendwas, was nicht passt und natürlich für den Rest der Crew auch einfach zu anstrengend.
Aber was kann denn nicht passen in so einem langsamen, verhältnismäßig ereignisarmen Leben, wo alle wissen, es ist aber zeitlich begrenzt?
Ja, tatsächlich ist das in dem Fall ein Jahr doch, wirkt doch sehr, sehr lange, weil die Sonne verschwindet im Mai und dann bin ich aber noch bis November, Dezember dort und das wirkt dann extrem, extrem lange. Und das ist tatsächlich so, dass die Antarktis so Emotionen verstärkt, dass alles entweder ja himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt ist. Mhm. Also das sind einfach nur die Extreme und sonst nichts.
Also zwischen amerikanischer Westküste und Finnland.
Zum Beispiel. Und da kann halt dann schon sein, dass jemand 3 Tage lang seine Espressotasse nicht wegräumt oder beim Abwaschen 20 Sekunden kürzer hilft als normal und das schon ein Drama auslöst.
Echt so banale WG-Probleme, die bringen die Antarktis-Station zum Überkochen.
Das Problem ist tatsächlich, dass man da ja, also praktisch die Arbeitskollegen, die Familie, die Freunde, die Bekannten, das ist alles in einem. Also ich komme den Leuten ja nicht aus, ich sehe die täglich. Wir hatten auch also fixe Essenszeiten, Mittag- und Abendessen, einfach um zu überprüfen, dass alle da sind, dass wir niemanden draußen vergessen haben, dass es allen gut geht. Und das heißt, ich sehe die fix 2-mal am Tag, mindestens für 2 Stunden. Das heißt, es fangen dann sehr, sehr, sehr kleine Kleinigkeiten an zu nerven. Also wir hatten zum Beispiel einmal ein Spiel, um wieder auf den Apfel im Wasserbad zurückzukommen. Das war also ein Eierlauf, also ein Hinternispark mit Kochlöffel und rohen Ei.
Kenn ich.
Und da fiel dieses Ei hinunter bei dem einen Crewmitglied und er hat es nicht sofort weggewischt. Stattdessen war da ein anderer, der das halt weggewischt hat und das war ein Riesendrama und ist fast in einer Schlägerei geendet, dass der Falsche das weggeräumt hat. Also das sind so Dinge, wo du dir denkst, ja, ist ja völlig normal, wenn du dort bist.
Ja.
Aber sobald du wieder zurück bist, denkst du dir, oh. Da gibt es zum Beispiel auch diese Erzählung aus der russischen Station, wo der eine den Winter damit verbracht hat, dem anderen immer das Ende von den Büchern, die er gelesen hat, zu spoilern.
Boah.
Bis er das dann irgendwann einmal zu viel gemacht hat und die haben sich gerade angestellt, um Essen zu holen und er hat ein Buttermesser in der Hand und hat ihm das dann halt reingerammt. Das war Ende des Winters und wir haben das erfahren und haben uns gedacht, ja.
Kann leicht passieren.
Natürlich, er hätte nicht spoilern sollen. Aber im Nachhinein.
Selber schuld, oder?
Ja, im Nachhinein ist es voll arg.
Echt nicht nur das Immunsystem fährt sie runter, sondern man selber verliert auch die zivilisatorische Mindeststandards.
Das finde ich ja ziemlich interessant, wie schnell das gehen kann.
Aber ich denke auch dann, man fängt dann vielleicht auch an, so sich Sachen so ein bisschen einzubilden, oder? Dann denkt man sich, die zwei reden über mich.
Man wird wahnsinnig paranoid.
Schon, ja, oder?
Aber extrem.
In diesem Environment, ohne diese Reize.
Aber weil das eben auch so ist, dass extrem viel übereinander geredet wird. Also so Goss, das ist so, wie nennt sich das, Klatsch und Tratsch-Sachen. Ja, ja. Das ist schon in der Sommersaison wahnsinnig groß. Gerade bei 70 Männern und 7 Frauen ist das ein irrsinnig tolles Thema. Im Sommer, im Winter waren wir ja 2 Frauen und 11 Männer, ist auch nicht viel besser.
Wahnsinn!
Aber es ist irre, was da getratscht, und das ist natürlich wahnsinnig schädlich dann.
Ja. Voll. Und gibt's dann auch tatsächlich diese Beziehungen, die sich da entwickeln und diese so Geschichteln irgendwie? Oder ist das etwas, was um jeden Preis vermieden wird?
Ich glaube, es ist unvermeidbar, weil es sind halt Menschen dort für ein Jahr und Dinge passieren. Aber es ist tatsächlich extrem schwierig, Beziehungen aufrechtzuerhalten, auch zwischen, also wir hatten mehrere, die verheiratet waren, die kleine Kinder hatten und allein
Die waren aber nicht mit, die Kinder, sondern
die waren eben zu Hause. Und allein dieser Unterschied zwischen den Lebenssituationen und dass das Leben da ja normal weitergeht in Europa und du dich völlig ausklingst für ein Jahr, das war extrem schwierig auch für viele, das aufrechtzuerhalten. Also mehr als, ich glaube, über 50% aller Beziehungen sind tatsächlich zerbrochen, während wir da unten waren.
Ja. Dann bist du ja als Ärztin dort, es war zwar der Gynäkologe dort, der war vielleicht vom Fach her zuständiger, aber da kann ja jemand schwanger werden. Das heißt, ihr seid sehr für Verhütung zuständig mit dem Pillensupply und die Pille danach, das alles müsst ihr. Ja.
Das war tatsächlich extrem schlecht gelöst, muss ich sagen. Also wir hatten ein paar Kondome dort, wobei man sagen muss, Kondome zu lagern bei 4% Luftfeuchtigkeit ist vielleicht auch nicht so günstig. Und wir hatten, ich glaube, 4-mal die Pille danach dort insgesamt, weil wir haben ja ein Inventar von allen gemacht und da haben wir schon gedacht, oh, okay.
Ein ganzen Raum voller Alkohol, aber
Ja, aber das ist wirklich, ich meine, das ist ja wirklich gefährlich, weil was machst du, wenn da jemand wirklich schwanger wird, und das ist ja in Hypoxie, und ich meine, wir sind ja die Leute, die seit Generationen auf so hohen Höhen leben, die schaffen das schon, aber wir sind das körperlich einfach nicht gewohnt, und dann ist so eine Schwangerschaft ja schon ein Riesenrisiko auch für den Embryo. Also das, würde ich sagen, könnte man perfektionieren, wie damit umgegangen wird. Ja.
Das war jetzt eine sehr diplomatische Antwort, und ich nehme an, du möchtest das dabei belassen, wenn du es nicht so gibst, oder?
Ich habe auch gerade überlegt, soll ich jetzt nochmal nachhaken?
Ich könnte es gerne noch nachhaken. Ich muss ja dann nicht
antworten. Wenn du sagst, die Hälfte der Beziehungen zerbricht, dann zerbricht die aus guten Gründen. Also schon, weil die Leute über sich selber nachdenken und sie denken, wenn ich zurückkomme, das Leben möchte ich nicht mehr aufnehmen, das nutze ich jetzt zum Absprung, was natürlich dramatische Situationen nach der Rückkehr mit sich bringt, weil man ja nicht dauernd miteinander kommuniziert, oder trennen Sie die Leute dann, wenn einmal ein bisschen Internet frei ist, von Ihrem Partner und Partnerinnen?
Wir hatten tatsächlich auch ein Satellitentelefon, das mal weniger gut, mal besser funktioniert hat. Also da war dann oft so ein bisschen Time Delay drinnen, aber das war schon okay. Aber es ist, glaube ich, ja, es ist einerseits schwierig, einfach den Kontakt aufrechtzuerhalten, und andererseits ist es halt wirklich, glaube ich, schwer vorstellbar für jemanden in Europa, was da wirklich abgeht und was man da, wie das psychologisch einfach anstrengend ist da unten. Und dadurch, und es ist vielleicht, ja, es hat halt nicht jeder die Fähigkeit, das gut zu kommunizieren auch. Und das, ich glaube, allein dadurch wird das schon ziemlich anstrengend.
Warst du in einer Beziehung, wieder weggegangen bist?
Nein, meine Beziehung ist schon davor zerbrochen.
Das ist ohne. Praktisch in dem Fall, oder?
Ohne Südpol geschafft.
Aber
wenn es umgekehrt ist, wenn eine Beziehung während dieses Jahres entsteht, dann ist man ja ein anderer Mensch, wenn man wieder zurückkommt. Oder die Leute leben vielleicht ganz woanders.
Also es entstehen tatsächlich relativ oft Beziehungen da unten, eben weil man sich so nahe kommt, weil es keine Geheimnisse gibt. Aber natürlich verändert man sich über das Jahr. Also es ist auch natürlich ein Riesenrisiko, da in eine Beziehung einzugehen. Weil wenn ich jetzt sage, okay, du bist voll interessant und wir probieren das jetzt einfach mal, wenn das dann nach 2 Monaten nicht mehr funktioniert, ist man immer noch 10 Monate lang Nachbar und Arbeitskollege und Familie. Also das, man kommt ja nicht so einfach weg dann von der Person, und das kann riesige, unangenehme Dramen auslösen und natürlich auch Eifersucht von den anderen her. Also es ist schon, man muss sich das gut überlegen, ob man das möchte oder nicht. Das ist ein ziemliches Risiko.
Das heißt, wenn neue Beziehungen entstanden sind, sind einmal die Buttermesser verräumt worden.
Wenn so ein Messer, dann muss sich's auszahlen.
Ja.
komisch.
War Ausgabe 77. Es gibt in Ausgabe 78 dann eine Fortsetzung in der Besetzung und da schauen wir dann ins Weltall, beziehungsweise was man alles erfüllen muss, wie diese Auswahlverfahren eigentlich ausschauen, um überhaupt in die Nähe zu kommen, wenn man nicht steinreich ist, weil dann geht's natürlich wesentlich leichter, das sind wir aber alle nicht, und kommen jetzt wie immer noch am Ende zur Verlautbarung der Parteienverkehre der Science Busters. Planet B, die aktuelle Show, ist unterwegs und zwar bis zum Sommer noch einigermaßen. Ich sehe gerade, dass der Stundenplan ganz schön voll ist. Am 3. Mai im Stadtsaal Wien, am 4. Mai sind wir im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf. Das ist in der Nähe von dort, wo der USV Furt regelmäßig Heimspiele bestreitet. Am 7.5. sind wir im Oval in Salzburg, am 8.5. im Posthof Linz. 11. und 12. Mai wieder im Lustspielhaus München, am 5. Juni dann im Renidenztheater in Stuttgart und am 7.6. in der Gerershalle in Langau. Gibt ja noch einige Termine, alles findet man auf der Homepage der Science Busters.
Und am 24. Mai ist die Verleihung des Heinz Oberhummer Awards an Methodisch Inkorrekt am Heldenplatz in Wien im Rahmen der Langen Nacht der Forschung.
Und am 1. Juni gibt es noch was ganz Besonderes, nämlich Science Busters and Friends for Future, ein Benefizabend für den Klimaaktivismus in der Kulisse Wien mit Bernie Wagner, David Scheidt, Sonja Pickert, Eva-Maria Marold, Peter Klien, Hosea Ratschiller, Christoph Fritz und Julian Schütter.
Und uns selbstverständlich als Science Busters und Gastgeber. Science Busters for Kids gibt's aktuell digital im ORF-Player. Jede einzelne Ausgabe dauert rund 10 Minuten, aber analog gibt es die Show auch live auf der Bühne mit Martin Moder und mir. Das nächste Mal am 2. Mai im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf und am 12.5. im Lustspielhaus München. Im Juni gibt's es auch in der Gerershalle in Langau. Sind wir auch mit der Abendshow dort am 7. Juni. Das ist aber bereits ausverkauft und am 16. Juni im Theater im Park gibt es auch nicht mehr sehr viele Karten. Dafür spielen wir nach dem Sommer noch einmal im Theater im Park, nämlich am 14. September.
Und für die noch kleineren Kids und ihre Eltern natürlich und junggebliebene und ältere Geschwister, ab 15.05. im Orania Puppentheater, Pezi und die Science Busters.
Freue mich schon sehr drauf. 250 bis 300 schreiende Kinder und Eltern, das ist,
ja!
Das ist einfach das größte Vergnügen, so knapp vor Saisonende.
Und Termine bis Jahresende gibt es jetzt schon online. Am 31. Dezember mit Silvestervorstellungen im Stadtsaal Wien, die letzten für 2024.
Und im September zeichnen wir auch den neue TV-Shows an der Uni Graz auf. Und sobald es dafür Tickets gibt, sagen wir Bescheid.
Weitere Infos und Tickets unter sciencebusters.at.
Die nächste Ausgabe von Frag die Science Busters auf Radio FM4 gibt es übrigens am 6. Mai mit Florian Freistetter, Andreas Jäger und mir im Studio eine Stunde lang wieder Fragen und Antworten ab 13 Uhr.
Und das rosa Trikot des USV Furt mit dem Science Buster Logo, das kann man natürlich auch schon kaufen und ein bisschen eintragen, wenn es sein muss. Bestellungen für die T-Shirts unter obmann@usvfurt.at oder unter WhatsApp unter 0664 39 065562.
Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts seit jeher unterstützen. Danke fürs Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Frieren, Schwerelos sein, Runterzählen und mit dem Buttermesser drohen und was man sonst noch alles mit dem Podcast anstellen kann. Danke Ruth Grützbrauch und Carmen Posnick für die Auskünfte. Diesmal wirklich bis zum nächsten Mal. Selten hat es noch so gestimmt. Tschüss und habe die Ehre.
Bis gleich. Ciao.